Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die wir nicht beginnen wollen ohne Maybrit Illner und ihrer Redaktion ganz herzlich zur 1000. Sendung zu gratulieren. Für viele, viele Menschen, ich glaube auch hier, auch für mich, Pflichttermin am Donnerstagabend, immer relevant, immer frisch, immer cremig. Liebe Maybrit, macht genauso heiter weiter. Und weiter ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen heute über die Frage sprechen, die für das Land von entscheidender Bedeutung ist, nämlich wie weiter mit der deutschen Autoindustrie. Es gibt gerade nicht viele Automanager, die sich zu diesem Thema gerade ins Fernsehen drängen, auch nicht ehemalige. Er ist einer der wenigen, die sich bereit erklärt haben, sich den damit einhergehenden, auch unbequemen Fragen zu stellen. Einer der entscheidenden Akteure dieser Industrie in den vergangenen Jahrzehnten, erst bei BMW, dann bei VW, ein Visionär, sagen die einen, ein knallharter Automanager, die anderen. Und ausgerechnet dieser beinharte Typ kommt jetzt und sagt, wir brauchen mehr Liebe. Wir müssen Elektroautos endlich lieben. Herzlich willkommen, Herr Vertiess, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, zu meiner Linken, wie er das findet mit den Elektroautos und der Liebe. Dazu muss man wissen, er ist in der FDP. Nicht irgendwer, sondern einer der wichtigsten Männer bei den Liberalen, Fraktionschef. Und wenn man mal durchzählt, wie oft allein er in dieser Sendung in den vergangenen 12 Monaten das Wort Technologieoffenheit benutzt hat, dann ahnt man, dass seine Liebe zu Elektroautos vermutlich nicht vor der nächsten Bundestagswahl, vielleicht danach, aber vorher nicht entflammen wird. Das Verbrenner aus muss weg, schimpft er. Nichts wäre besser als ein Hochlauf an E-Fuels. Das klingt ein bisschen so, als sollte alles so bleiben, wie es ist. Er aber sagt interessanterweise, wenn es eine Partei in Deutschland gibt, die immer ein bisschen mehr wollte für Deutschland, dann ist es die FDP. Herzlich willkommen, Christian Dürr. Freue mich sehr. Herr Lanz. Ja, von Herbert Diess gibt es den schönen Satz, Achtung, Herr Diess, es gibt nicht viel, was deutsche Autokäufer so verunsichert hat wie die Fata Morgana von den E-Fuels. Und wir wollen diese Frau fragen, ob sie das genauso sieht. Kollegin von der Süddeutschen, die sich seit Jahren mit dem Thema Mobilität beschäftigt und die sagt, meine Prognose ist, wir werden diese E-Fuels niemals haben, zu keinem Zeitpunkt und schon gar nicht zu einem bezahlbaren Preis. Das ist, sagt sie, nichts als eine politische Nebelkerze. Wo und wann, wollen wir Sie fragen, sind die entscheidenden Fehler passiert? 80-20, sagt sie, das ist das Verhältnis, in dem das Versagen, wenn man so will, stattgefunden hat. Herzlich willkommen, Christina Kunkel, freue mich sehr. Mit diesem Mann haben wir erst kürzlich über Autos gesprochen. Gibt nicht viele, die diese Industrie so gut kennen wie er. 5-6 Jahre, sagte er damals, haben wir noch. Hat aber auch darauf hingewiesen, wie schwierig die nächsten Jahre sein werden. Heute aber wollen wir die Chance nutzen, mit ihm auch einen spannenden Blick in die Zukunft zu werfen. Er saß kürzlich erst in einem dieser Autos hier. Selbstfahrende Autos. Kein Fahrer, kein Chauffeur, kein menschliches Wesen mehr, das aufpasst, dass nichts schief geht. Sondern eine Maschine, ein Algorithmus. Der einzige Haken daran, dieses selbstfahrende Taxi fuhr nicht durch Hamburg und auch nicht durch München, es fuhr durch San Francisco. Herzlich willkommen, Stefan Pratzel. Freue mich sehr. Danke. Ja, bin sehr gespannt auf diese Runde. Herr Diess, erste Frage an Sie. Sie kommen, glaube ich, gerade aus Paris, ne? Vom Pariser Auto.
Ich war da, ja.
Salon. Reden wir gleich drüber. Von wem stammt der folgende Satz? Aus heutiger Sicht stehen die Chancen vielleicht bei 50-50, dass die deutsche Automobilindustrie in 10 Jahren noch Weltspitze ist. Ja, 2018 ausgesprochen.
Das haben wahrscheinlich viele gesagt, ne? Aber ich würde die Chancen immer noch so sehen.
Es ist von Ihnen, ne? Herr Satz. Sie ja. Erinnern sich daran. Ja. Sehen Sie das ja. Immer noch so?
Ja, sehe ich immer noch so. Wir sind... Dieser Wechsel wird 2 Lebenszyklen dauern. Wir sind vielleicht in der Mitte vom ersten. Damit kommen wir zu der Aussage, ne, 5, 6, 7 Jahre wird es noch dauern. Und jetzt ist wichtig, was machen wir in der zweiten Phase? Im Premium-Segment ist da noch nichts vergeben.
Darum geht es sozusagen, ja. Warum haben Sie damals schon, ich meine 2018, das ist ja wirklich interessant, da haben Sie doch bei VW angefangen. Als Vorstandsvorsitzender.
Als Vorsitzender, ich war da schon 3 Jahre
bei VW. Als Vorstandsvorsitzender.
Als VW-Chef, ja.
Genau.
Ja.
für die Marke VW zuständig, aber als Vorstandsvorsitzender 2018. Warum haben Sie damals das schon so klar gesehen, 50-50?
Das ist eigentlich eine historische Erkenntnis, dass immer, wenn solche Technologiewechsel auftreten, dass die etablierten Spieler nicht die größten Chancen haben, da vorne dabei zu sein. Sie bleiben in der Regel in der Technologie verhaftet, versuchen natürlich maximal den ökonomischen Nutzen auch dran zu ziehen. Und das ist häufig so, dass dann Disruptoren, Neueinsteiger dann die Führung übernehmen können. Das haben wir in Deutschland erlebt. Das gab es in der Kameraindustrie, das gab es in der Schreibmaschinenindustrie. Das kann man historisch immer wieder ablesen. Also die Chancen sind nicht so gut.
Aber
es gibt immer wieder auch Beispiele von Unternehmen, die es schaffen. Und ich glaube, die deutsche Autoindustrie hat immer noch gute Voraussetzungen.
Noch einmal ganz kurz, weil Paris gerade als Stichwort gefallen ist. Sie kommen gerade aus Paris von der großen Automesse da. Wie redet man dort über die deutsche Autoindustrie gerade?
Ja, wir haben natürlich die Schlagzeilen, die wir generieren, sind nicht positiv hier. Ne? Und natürlich wurde die deutsche Autoindustrie auch immer als eine Festung gesehen, als sehr erfolgreich. Wir dominieren die Premiumindustrie seit 30, 40 Jahren weltweit. Und da ist natürlich, wenn man aus Wettbewerbssicht drauf guckt, entstehen da Kratzer, Fragezeichen. Das wird sicherlich diskutiert. Aber jetzt muss man wahrscheinlich auch differenziert sehen. Die Probleme von VW sind anders als die von BMW derzeit oder von Daimler. In Summe ist für die nächste Etappe noch alles machbar.
Wir fragen gleich mal die Runde durch. Dies aber zuerst Sie. Wie geht Ihre Analyse? Was ist sozusagen an welchem Punkt schiefgelaufen, dass wir heute da stehen, wo wir stehen?
Ja, warum sind wir so stark im Premium-Segment? Weil wir es geschafft haben, einen unglaublich starken Heimatmarkt zu schaffen. Wir haben Wettbewerb zwischen Mercedes, BMW, Audi, Porsche in einem Umkreis von 200 Kilometern. Die kämpfen enorm engagiert gegeneinander. Und wir haben aber auch ein Umfeld, das diese Premium-Autos denen guten Marktchancen gibt. Wir haben die Dienstwagenbesteuerung, die sehr vorteilhaft ist. Wir haben 70% im Prinzip Dienstwagen hier in Deutschland. Wir haben die Autobahnen, wir haben die Zulieferer hochkommen. Also wir haben Cluster geschaffen des Wettbewerbs. Das müsste uns jetzt gelingen für die elektrische Welt. Und da haben wir ein bisschen gepatzt, weil dazu bräuchten wir natürlich einen starken Heimatmarkt. Ne? Deutschland müsste heute der Hauptmarkt für teure Elektrofahrzeuge sein. Was es nicht ist, das ist China. Und deswegen haben wir da mit Sicherheit einen strukturellen Nachteil, den es jetzt aufzuholen gibt. Aber da ist noch Zeit, das sollten wir jetzt angehen.
Bevor wir gleich darüber reden, wie es dazu gekommen ist. Sie haben gerade gesagt, Dienstwagen. Das ist ja auch so ein Reizthema, ne? So ein Triggerwort, immer auch in der deutschen Politik und so weiter. Und niemand steht so sehr für diese Dienstwagen, das Dienstwagenprivileg, wie die FDP. Sie gehen schon... Kommt nichts Schlimmes. Neben Ihnen sitzt einer, wenig überraschend, der sagt, dieses Dienstwagenprivileg, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, fand ich sehr interessant, war ganz entscheidend für den Erfolg der deutschen Automobilindustrie. Warum?
Ja, weil es eben erlaubt, dass Autos ein bisschen teurer sein können. Ne? Dienstwagen können teurer sein und es damit natürlich gerade für Premium-Hersteller, ne? Für einen Mercedes, für einen BMW, für einen Porsche auch Chancen gibt, einen großen Heimatmarkt zu generieren. Wir haben in Deutschland hier einen Premium-Anteil von etwa 30%. Das gibt es weltweit nirgends. Ne? Und ein starker Heimatmarkt erlaubt dann eben auch exportstark zu sein und diese Autos auch im Ausland erfolgreich absetzen zu können.
Dieser Premium-Markt, wie groß ist der sonst in der Welt, wenn Sie sagen, 30% gibt es nur in Deutschland?
Ja, das ist unterschiedlich. Vielleicht 6% in Frankreich.
So klein?
Darunter, natürlich, sehr klein. Ja. 7%, 8%.
So, jetzt einmal in die Analyse. Frau Kunkel, wie geht Ihre Analyse? Sie machen das für die Süddeutsche seit langer Zeit, schauen das Auto sich sehr genau an. Was ist wann wo schiefgelaufen?
Ja, ich finde es erstmal interessant, dass Herr Diesen über den Premiummarkt redet, weil wenn er jetzt mal über den Massenmarkt reden würde, über VW zum Beispiel, dann würde man ja sehen, dass dort die Probleme viel größer sind. Also vor allem eben über China. Und dass dort sowohl eben bei VW als aber auch bei den Premium-Herstellern verschlafen wurde, was dort passiert. Und da muss man sich schon fragen, warum war diese Entwicklung nicht abzusehen, beziehungsweise sie war abzusehen. Und haben die Deutschen eben genau aus diesem Grund, dass man immer auf den Heimatmarkt geguckt hat und hier stark sein wollte und dachte, man könnte von Deutschland aus die Welt beliefern und die Welt will auch auf Jahr und Tag immer deutsche Verbrenner haben, hat man nicht gesehen, dass China schon sehr lange dabei war, zu sagen, nö, wir machen da eine eigene Strategie und wir gehen mit einer neuen Technologie heran. Und ich meine, Sie waren ja auch selber für China verantwortlich. Das heißt, da müssen Sie sich schon ein bisschen an die eigene Nase fassen und auch sagen, naja, Ich habe das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie die Dynamiken dort sind.
Haben Sie das kommen sehen, Herr Dies? Ich meine, VW hat, glaube ich, 40 Werke ungefähr, oder? In China, habe ich das falsch im Kopf?
Mit Zuliefer- und Komponentenwerken.
Ich meine, das ist groß.
Und aber der
ist
Marktanteil, groß. China ist
der größte Markt, aber China ist der größte Markt für alle Premium-Hersteller, weil es einfach der größte
Pkw-Markt ist. Da waren Sie wieder, die Premium-Hersteller.
Demnächst fast doppelt so groß wie der europäische Markt. Na, man unterschätzt es, der Premium-Markt ist größer als der europäische Premium-Markt. Und deswegen dürfen Sie durchaus unterstellen, dass sich die deutschen Automanager und zwar alle sehr intensiv mit China befasst haben. Das ist die größte Einkommensquelle. Man hat sehr genau beobachtet, was passiert dann. Hat dort auch angefangen, gleich zu Anfang mit Elektrofahrzeugen. Was mich überrascht hat, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, die Anspannung hinsichtlich der Flottengesetze, also wie viele Elektrofahrzeuge brauche ich wann, das ist ja das, was uns momentan hier in Europa treibt. Na, im nächsten Jahr braucht man vielleicht 20% etwa. Diese Anspannung war in China niedrig. Also China hatte da, ich würde mal sagen, Rückstand von 3-4 Jahren. Man bräuchte eigentlich weniger Elektrofahrzeuge. In China ist dann jetzt in den letzten Jahren eine unglaubliche Dynamik entstanden, die mich auch überrascht hat in der Geschwindigkeit.
So, was ist das Geheimnis dieser Dynamik, Herr Bratzel? Warum? Also wenn Herr Dies sagt, die Chinesen waren da eigentlich gar nicht so ambitioniert beim Thema Elektro, so habe ich Sie verstanden, sondern hingen eigentlich 3-4 Jahre hinterher, was wahrscheinlich zu einer gewissen,
man kann es ja nicht nur diesen Gesetzen messen, sondern es gab eine ganz klare Industriestrategie. Es war ganz klar abzulesen, China hat schon vor 20 Jahren angefangen, sich diese Rohstoffe zu sichern, die Weiterverarbeitung sich zu sichern, die Technologie aufzubauen. Also das war eine jahrzehntelange Strategie. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ob man jetzt da irgendwelche Grenzwerte hatte oder so. Da gab es schon ganz andere Mittel, wie man dafür gesorgt hat, dass dort die Menschen Elektroautos kaufen. Vor allem hat man sie halt erstmal gebaut.
Herr Bratzel, ich würde da einhaken. Also ich glaube, das große Versäumnis fängt tatsächlich früher an. Das Versäumnis fängt an, als sozusagen Tesla aufkam als großer Wettbewerber. Tesla hat man nicht wirklich ernst genommen. Ich meine, man muss vielleicht noch dran erinnern, vor Tesla war Elektromobilität assoziiert
muss lachen, mit Krankenfahrstühlen. Wir zeigen gleich etwas, wenn Sie sagen, wie wenig man die ernst genommen hat.
Ja, man muss ganz klar sagen, es war vor Tesla, Elektromobilität war assoziiert mit Krankenfahrstühlen. Kein Mensch hat an Elektromobilität gedacht. Und dann kam Tesla auf, das ist ja ganz witzig. Aber dann, als das Model S kam, waren einige schon überrascht, wie gut er das doch hingekriegt hat. Aber ernst genommen hat man wirklich nicht. Und da fing praktisch die ganze Dramatik an.
Da reden wir über welches Jahr reden wir?
Da reden wir über das Jahr 2013, 2014. Mhm. Da fing das an. Dann haben viele Hersteller, auch Volkswagen, gesagt, jetzt machen wir auch Elektromobilität. Aber nicht mit dem Fokus und nicht mit der Wertschöpfungskette, die notwendig ist und die dann hinten dran steht, wo, und da gebe ich Herr Christian Kunkel recht, wo dann eben auch Batteriezelle, Rohstoffabsicherung dazugehört, weil man geglaubt hat, das Thema kommt vielleicht irgendwann, aber es kommt nicht so schnell. Da hat man
Zeit. Wir werfen ja viele vor, ich hätte das zu ernst genommen.
Das Thema E-Mobilität.
Die sind ja dann sozusagen sehr ernst in das Thema reingegangen, aber das war ein paar Jahre später.
Aber gut, Sie hatten einen veritablen Dieselskandal, der VW bis heute 33 Milliarden Euro gekostet hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist unvorstellbar viel Geld. Und das fehlt jetzt sozusagen an anderer Stelle. Aber wie wenig ernst man jemanden wie Tesla zum Beispiel genommen hat, so ein Wettbewerber. Ich glaube, Matthias Müller war es, einer ihrer Nachfolger. Das ist eine legendäre Einlassung. Wir hören mal ganz kurz zu. Ist nur nicht so lange her.
Muss ich dann doch mal einen Satz zu Tesla sagen. Bei allem Respekt. Es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister. Ich nenne keine Namen. Es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr. Volkswagen 11 Millionen in dem Jahr. Dann gibt es Unternehmen wie Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro. Und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Schmeißt die Mitarbeiter raus, wie sie lustig sind, also Sozialkompetenz, weiß ich nicht, wo das ist. Also da bitte ich jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Waren auch ein paar wahre Sachen drin, ne? Und die sich auch bestätigen lassen.
Aber Tesla ist auch warum dieser Tesla Ton ja gerade so die Runde macht, verloren, ganz kurz, weil, warum der Ton ja so gerade die Runde macht und den jeder hier in der Runde auch kennt, hat ja auch was mit der Art und Weise zu tun, wie man das so vorträgt, ne? Also Gehe ich zu weit, wenn ich sage, da schwingt so ein bisschen Arroganz, geht da mit?
Ich sag mal Stolz.
Stolz, sagen wir, okay.
Stolz. Verletzter Stolz.
Ja. Ich meine, 2017, Sie sind jemand, der sich ganz früh und intensiv mit dem Thema beschäftigt
hat. Ja, aber da hatte ich meine, Volkswagen schon in der Pipeline viele Elektrofahrzeuge. Ne?
Dieses Thema Batterie, Wertschöpfung ist gerade gefallen. Ist ja so ein ganz entscheidendes Thema dabei. Ich glaube, Herr Batzel sagt das. Ne? Man würde doch niemals auf die Idee kommen, zu sagen, Verbrenner, wir bauen Verbrenner und den Motor kaufen wir aus China zu. Sondern macht man schon selber.
Genau.
Das ist die Wertschöpfung.
Das ist die Wertschöpfung.
Beim E-Auto?
Beim E-Auto ist es die Batterie. Das wissen hier auch, Herr Dies, noch viel besser.
40%
der Kosten des Autos ist die Batterie. Aber vor allem, was man unterschätzt hat, dass in der Batterie auch ein hohes Innovationspotenzial drin ist und dass die Abhängigkeit relativ stark ist. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt, es war nicht Sie, aber ein CEO, mit dem ich gesprochen habe, Mensch, warum macht man nicht das Thema Batterie, ja, mit den Argumenten, die ich gerade genannt habe, dann war die Antwort, ja, das ist doch eine Commodity, die kaufen wir ein. Ja, und das ist schon ein großes Versäumnis und das hat sich ja dann auf Politik übertragen. Da hat man nicht genug Druck gemacht, dass dann man ähnlich wie China die Wertschöpfungsketten gesichert hat, dass man Batteriezellfabriken dann gebaut hat. Jetzt macht man ja alles, ja, aber es ist 5, 6, 7 Jahre mindestens zu spät.
Ist es zu spät, Frau Kunkel?
Also aktuell sieht es so aus, als wenn es zu spät wäre, ja. Also wenn man jetzt eben sieht, was mit den Projekten passiert. Projekte, die geplant waren, werden entweder auf Eis gelegt, komplett abgesagt, verschoben. Batteriezellproduktion in Deutschland im Moment sieht es nicht so aus, als wenn wir da in den nächsten 1, 2 Jahren große Stückzahlen hätten. Was natürlich eben auch damit zusammenhängt, dass die Elektromobilität hier allgemein nicht ins Laufen kommt. Und dann sagen,
wir nähern uns langsam der FDP. Sie merken, wir sind auf der Spur. Ja. Aber ich würde vorher gerne ja, Sie haben es befürchtet. Ich würde vorher mal gerne noch Herrn Dies fragen. War Ihnen das klar? Ich meine, Sie waren, wenn ich das richtig erinnere, haben Sie doch als BMW-Manager, der Sie damals waren, versucht, eine vernünftige Autobatterie zu kriegen. Und ja, wo mussten Sie dann hin?
Da gibt es ein paar Anekdoten. Ja gut, wir haben natürlich versucht, in China für China, ne, und auch damals schon in China für China zu sourcen und haben dann natürlich versucht, die europäischen Zulieferer, die dafür in Frage gekommen wären, dazu zu bewegen. Bosch hatte dann einen ernsthaften Versuch, auch mal ein paar Jahre gemacht, zusammen mit Samsung. Aber man hat dann eben doch zurückgescheut vor diesen großen Investitionen und vor den Aussichten, ne, ob man wirklich damit Margen erzielen kann. Und ich muss sagen, ich habe mit Aufsichtsräten, mit Vorstandsvorsitzenden quer durch die Industrie gesprochen, habe keinen bewegen können damals dazu. Und im Rückblick muss man natürlich auch sagen, die hätten natürlich auch viel Geld gebraucht bisher. Viel Geld, früh anfangen müssen. Mhm. Die Renditen wären eingeschränkt gewesen. Und in China hat man das auf sich genommen. Ich war gleichzeitig damals bei, der erste Kunde vom größten Batteriehersteller der Welt war nicht ein Chinese, sondern war BMW. Das war CATL. Wir haben CATL in die Autobatterie gebracht und hatten natürlich die Hoffnung, dass in Europa auch sowas entsteht. Aber da gab es den unternehmerischen Mut nicht, vielleicht auch die politische Unterstützung nicht dafür. Und jetzt haben wir da einen Rückstand, muss man ganz klar sagen. Aus meiner Sicht können wir den auch nur aufholen, zusammen mit den Chinesen. Wir brauchen die Chinesen hier in Europa.
Alleine schaffen wir das nicht.
Alleine werden wir das nicht mehr schaffen.
Und weil Sie gerade sagen, den Mut der Gründer von CATL.
Robin Cheng,
genau, ja. Danke. Das ist ein armer chinesischer Bauernsohn gewesen, soweit
war
ich das
mal,
weiß.
Ja.
War, meine ich, gewesen. Mit einem sagenhaften Aufstieg, heute einer der reichsten Menschen der Welt. Was treibt den? Was hat der sozusagen an Unternehmergeist, was uns offensichtlich an dem Punkt fehlt?
Ja, das ist ein typischer Gründer, ne? Von denen gibt es viele. In China, Elon Musk ist auch so einer. Was treibt den, die Welt zu verändern, positiv zu verändern, unternehmerischen Erfolg zu haben? Das treibt ihn. Und bei der Batterie hat er das, glaube ich, großartig gemacht. Ja.
Ist China, wenn wir jetzt gleich weitersprechen, ist China der entscheidende Markt? Dreht sich, Frau Kunkel, alles um China? Alles entscheidet sich in China? Die Frage, wie es mit der deutschen Autoindustrie weitergeht, an der indirekt, glaube ich, wie viel? 1,2, 1,3, 1,4 Millionen Arbeitsplätze hängen?
Die Relevanz, die in Zukunft die deutsche Autoindustrie noch haben wird und damit auch die Arbeitsplätze in Deutschland, die entscheidet sich zum großen Teil in China.
Das heißt, die heben oder senken den Daumen, wenn man so will?
Ja, was heißt, die heben oder senken den Daumen? Also die Frage ist, ob wir es schaffen, dort wieder Anschluss zu gewinnen oder auch wieder Spitze zu werden. Ich meine, es ist, glaube ich, schon relativ klar, dass es nicht mehr so sein wird, dass VW der Marktführer in China jemals wieder werden wird. VW sagt ja mittlerweile selber, sie haben den Anspruch, der größte nicht-chinesische Hersteller dort zu sein. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also sonst war ja ganz klar, VW ist der Marktführer dort insgesamt. Und jetzt sagen sie, na ja, unser Ziel ist jetzt, der größte nicht-chinesische Hersteller zu sein. Und dann muss man auch sagen, man muss gucken, dass man den Absturz dort bremst. Und dann muss man schauen, was da noch übrig bleibt. Also so ist mittlerweile die Lage. Und man muss auch sehen, dass eben nicht in Deutschland entschieden wird, wenn deutsche Kunden keine Elektroautos wollen, dass das nicht das Entscheidende sein wird, wie viele Arbeitsplätze wir hier in dieser Industrie noch haben.
Und dieser chinesische Markt ist, Herr Bratzl, mittlerweile ein Elektromarkt. Ja, mehr, ich glaube, die Hälfte der
neu zugelassenen Autos dort. Über 50% waren Steckerfahrzeuge, also sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Plug-in. Über 50%. Das ist eine Riesenzahl. Um vielleicht das noch zu ergänzen, China ist nicht nur der größte Markt, sondern aus China, Herr Dies weiß es noch, wurden bis 2019 5 bis 6 Milliarden an Gewinn nach Wolfsburg übergebracht. Überwiesen. Ja. Das hat bestimmte Strukturprobleme auch in Wolfsburg überdeckt. Kaschiert. Genau. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt liegen die offen, weil das Geld kommt jetzt nicht mehr. Jetzt kommen im ersten Halbjahr, ich habe es danach gekommen, waren es noch 0,8 Millionen. Ne? Es kommt noch ein bisschen was, aber es ist klar abzusehen, man braucht jetzt in China viel Geld, um da aufzuholen, unter Zuhilfenahme von chinesischen Start-ups. Ja? Das ist, glaube ich, wichtig und richtig, das jetzt zu tun. Aber es ist natürlich schon, Sie haben vorhin von Stolz gesprochen, naja, da muss man dann schon die Realität sehen.
Ist die Demütigung. Wir müssen anerkennen, dass der Leitmarkt für Elektromobilität, da bin ich ganz bei Ihnen, auch für was Innovationen angeht, Batterietechnik, wird China sein. Aufgrund der Größe, aufgrund des Wettbewerbs, so wie wir bei Premiumfahrzeugen hier in Deutschland dieses Ökosystem geschaffen haben, dieses Cluster, das wird in China entstehen. Und die Deutschen haben damit angefangen, sind ja in China stark. Die haben große Organisationen dort, Entwicklungsabteilungen mit mehreren tausend Leuten, haben Zugang zu allen Technologien. Der erste Kunde von CATL war nicht ein Chinese, sondern BMW. Der größte Kunde ist Tesla. Der Markt ist offen für die Deutschen. Wir haben eine hohe Reputation und es gilt jetzt daran, sich in dem Markt durchzusetzen. Das Premium-Segment ist noch völlig offen. Na, wir haben da jetzt natürlich eine Menge von Start-ups, aber es gibt noch kein Start-up, das sich im Preis, im Ansehen über einen gewissen Zeitraum irgendwo differenzieren kann.
Über dieses Premium-Segment, das eine große Rolle zu spielen scheint, werden wir gleich noch intensiver sprechen. Aber ich würde mal gerne einfach die Proportion noch mal klar machen. VW hatte in besten Zeiten, glaube ich, in China einen Marktanteil von wie viel?
40%.
Ne? So ungefähr.
Ja, fast. Wir haben am Anfang 100% gehabt, weil wir die ersten, die dort im Gesicht waren. Das kommt jetzt immer auf die Zeit. Ja. Zu meiner Zeit waren es 20%.
20%. Also heute sind wir
Marktanteil.
Heute sind wir im Bereich E-Autos. Wenn das ist, was dort ist. Wo sind wir da? Wo steht VW?
Das kann ich nicht sagen. Da muss ich den VW-Chef
fragen. 3%? 2-3%
in der Größenordnung.
Ja. So. Das heißt, wenn wir da nicht reüssieren, haben wir offensichtlich ein Problem. Herr Dürr, was löst es bei Ihnen in der Politik aus, wenn Sie jetzt hier auch diese Analyse hören und mitkriegen, dass im Grunde diese Schlüsselindustrie, diese deutsche Schlüsselindustrie, Autoindustrie, ist abhängig von China?
Von großen Märkten in jedem Fall. Ich will nur
Von China.
Insbesondere auch von China.
Ja, nur von China, oder sehe ich das falsch?
Nein, insbesondere nicht von China ist, glaube ich, die richtige.
Insbesondere nehme ich gerne, aber nicht nur. Ich will nur mal in Bezug auf China, bevor ich vielleicht grundsätzlich, wenn ich darf, Herr Lanz, eine Bemerkung noch einfügen will in die Runde. Jetzt könnte man ja denken, in China haben die auch gesagt, wir brauchen ein Verbrennerverbot ab 2030. Hat China nicht gemacht. Im Gegenteil, man hört so Nachrichten wie, wir überlegen auch den Verbrennungsmotor weiterzuentwickeln und spannende Worte, ich weiß jetzt nicht, was es auf Chinesisch heißt, muss ich zugeben, spannende Worte wie Technologieoffenheit. Also China sagt ja, Verbrennerverbot, wenn wir überhaupt drüber nachdenken wollen, frühestens ab 2060. Kurzum, ich glaube, der Fehler in Europa war, dass Politik sich angemaßt hat, zu entscheiden, was die richtige Technologie ist.
Und ich glaube, das
nehme ich doch kurz im Zusammenhang
von
Sagen am Sagen. Ich glaube, der Grundfehler war in den 2000er Jahren schon, dass auch unter dem Beitrag einer damaligen deutschen Bundeskanzlerin die Europäische Union gesagt hat, wir wollen auf eine Technologie setzen für die Zukunft. Ja, aber zumindest eine Technologie.
Herr Dürr, ganz kurze Frage. Sie hören jetzt zum zweiten Mal, das stimmt nicht.
Naja,
also wir werden jetzt gleich alle Fake News hier gnadenlos offenlegen.
Dafür ist die Sendung ja auch gut. Aber wenn man sich die Fakten und die Rechtsgrundlagen kenne ich ja nun, nämlich die Flottenregulierung der Europäischen Union, die darauf hinauslaufen würde, dass wir ab 2035 aktuell ein Verbot von Verbrennungsmotoren hätten. Und da sage ich ganz offen, ich glaube nicht, und das scheint ja VW bisher auch nicht geholfen zu haben, dass es eine gute Idee ist, dass der Staat über die Technologie entscheidet. Ich als Politiker, ich sage es in aller Offenheit, Herr Lanz, bin dazu nicht in der Lage und auch nicht gewillt, das zu tun. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. A, man setzt auf Technologieverbote und Subventionen oder B, man setzt auf Technologieoffenheit und Marktwirtschaft. Wenn die Batterietechnologie, und das kann ich nicht mal beurteilen, weil ich entgegen des Antexters überhaupt nichts gegen batterieelektrische Autos habe, wenn die Batterietechnologie
Autos haben.
Ich habe einen, wie viele Deutsche, eine Liebe zu Autos. Ja. Deswegen haben wir auch so viele. Mhm. Und deswegen bin ich sogar optimistischer als Herr Dies, was die deutsche Autoindustrie betrifft. Da sehe ich mehr als 50% Chance. Was ich sagen will ist, wir sollten wirklich mehr, glaube ich, von den Herstellern auf die Kunden hören. Und die Hersteller sollten sich überlegen, wo sie gut und spitze sind. Und das kann nicht Politik entscheiden. Deswegen, wenn die batterieelektrischen Autos so überlegen sind, dann braucht man Verbrenner nicht verbieten. Und darauf will ich hinaus. Wenn am Ende des Tages wir hier in 25 Jahren wieder in dieser Sendung sitzen und feststellen, es sind batterieelektrische Autos geworden, bin ich der Letzte, der das kritisiert. Aber ich will die Option nicht nehmen und stelle zumindest international fest, dass die Automobilhersteller, die sehr bewusst auf Technologieoffenheit nach wie vor setzen, eher erfolgreicher sind und diejenigen, die sich auch nach einem Dieselskandal, Herr Dies, eher darauf konzentriert haben, batterieelektrische Autos zu bauen, nicht ganz so erfolgreich aktuell sind. Aber nochmal, ich maße mir gar kein abschließendes Urteil an. Ich will nur deutlich machen, dass nicht Politik das entscheiden darf, sondern es müssen die Kunden entscheiden und am Ende müssen sich die Hersteller überlegen, was sie herstellen. Darum geht es mir.
Erst Frau Kunkel, was nicht stimmt, und dann sagen Sie ja dies, was nicht stimmt.
Also nochmal zum Thema China. Natürlich, China hat kein Verbrennerverbot zu irgendeinem Zeitpunkt, aber wir können das gerne in Deutschland so machen, was China macht. Zum Beispiel wissen Sie, wenn Sie in China in manchen Städten oder Regionen einen Verbrenner zulassen wollen, diese blaue Plakette wollen, dann brauchen Sie
Weil Jahre. Die Riesenstädte natürlich erhebliche Emissionsprobleme haben, die wir glücklicherweise in Europa nicht haben.
Aber das sind doch die Maßnahmen, die dort getroffen werden. Da werden einfach, da gibt's ein Verbot. Man kann diese blauen Plaketten nicht mehr kaufen. Und wenn, dann wartet man 3 Jahre drauf, dass man dort noch einen Verbrenner zulassen kann. Okay. Das können wir gerne in Deutschland auch tun.
Ja, ernsthaft? Also wenn Sie China, in Shanghai.
Peking, Shanghai muss man es ja steigern. Ne?
Ja.
Aber sie erhebliche Emissionsprobleme haben hier in Städten, wegen der Kohlekraftwerke und so weiter und so fort.
Aber so ist es doch viel effizienter.
Aber da hat sie doch einen Punkt. Es ist ein faktisches Verbrennerverbot.
Und es ist viel härter als das, was wir in Deutschland machen. Wir können natürlich auch sagen, in Deutschland kann man in der Stadt Hamburg keinen Verbrenner mehr zulassen oder man muss halt 20.000 Euro zahlen.
Bitte Hamburg nicht mit Peking vergleichen, auch insbesondere was die Emissionen betrifft.
Aber es geht doch um die Maßnahmen. Es geht, welche Maßnahmen China trifft, damit die Elektromobilität erfolgreich ist.
Wir haben auch Feinstaubprobleme im Übrigen in Städten.
Zum Glück haben da übrigens die deutschen Hersteller sehr dazu beigetragen, dass das besser geworden ist.
Entschuldigung, mich würde interessieren, das Zweite, was falsch war,
wir hatten nie keine Technologieoffenheit. Wie die Ziele zu erreichen sind, diese Flottenziele, war immer jedem selbst überlassen. Ne? Und Toyota mit kleineren Autos braucht später Elektroautos. Nur letztlich sind alle Hersteller weltweit zu dem Schluss gekommen, dass der kostengünstigste, für den Kunden die beste Lösung sind eben Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride, die sich jetzt werden von allen angeboten und haben in einigen anderen Ländern eben mehr oder weniger Markterfolg. Es gibt Länder, wo das hervorragend funktioniert. In Norwegen haben wir schon 100%, in Dänemark haben wir 70-80%, in China mittlerweile 50%. Mhm. Aber es gab in keiner Region keine Technologieoffenheit. Es hat keiner gesagt, ihr müsst Elektrofahrzeuge machen.
Und zwar
zu keinem Zeitpunkt.
Da will ich an anderer Stelle
widersprechen. Das ist interessant, das mal klar zu haben.
Das Verrückte, sage ich ganz offen, an der europäischen Regulatorik lautet, ja, ich schaue mir nicht die Gesamtemissionen über das Leben des Fahrzeuges und die Herstellung an, sondern ich messe ausschließlich am Auspuff. Und da scheint mir das kein kluger Weg zu sein, weil das Klima interessiert sich, wir reden ja über CO2-Reduzierung, wie viel CO2-Emissionen insgesamt ausgestoßen werden. Nochmal, ich maße als Politiker mir nicht an, diese technologischen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube wirklich, dass es wesentlich klüger ist, dass den Kunden und dem Markt zu überlassen.
Herr Dies sagt, wenn über das dritte Mal stimmt nicht.
Weil wir natürlich in der Automobilindustrie aufgefordert sind, über den Lebenszyklus die Emissionen abzugeben, zu messen, abzugeben und in die Bewertung einzustufen. Und da kommt eben raus, auch dann aus der individuellen Perspektive des Herstellers, dass über den Lebenszyklus eben auch das Elektrofahrzeug oder der Plug-in-Hybrid fast gleichwertig einfach 50% Vorsprung hat. Aber unterstellen Sie, dass das eine politische Vorgabe war, sondern die Konzerne mussten diese Flottenziele. Und diese Flottenregulierungen sind auch keine europäische Erfindung. Die Flottenregulierungen kommen aus USA, da haben die, gibt es sie seit 20 Jahren. Dann wurden die in Europa und in China fast gleichzeitig eingeführt. China im Nachlauf
ähnliche
zu Europa,
Werte,
ähnliche
oder?
Werte, aber China vielleicht im Nachlauf mit 3-4 Jahren. Das Erstaunliche ist an China, dass sie so viel Spaß daran gefunden haben, dass sie diese Werte so schneller erreicht haben. Genau. Ja?
Herr Lanz, jetzt würde ich aber als Politiker einen Punkt ergänzen, der mir wichtig ist, weil das betrifft jetzt die Steuerzahler. Da müssen wir uns auch in der Runde, glaube ich, ehrlich machen. Es geht ja um die sogenannte Umweltprämie insbesondere, die wir abgeschafft haben. Das war die Subvention für die batterieelektrischen Autos. Und nur um die Zahlen darzustellen, weil das, was ich jetzt sage, zahlen die Menschen, die jetzt vor dem Fernseher sitzen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wenn Sie es über den Lebenszyklus eines Autos sich anschauen, was insgesamt seinerzeit, als es die Umweltprämie für die batterieelektrischen Autos noch gab, die Kfz-Steuerbefreiung, also eine Sonderbehandlung von batterieelektrischen Autos, wenn man alles zusammenfasst, dann kann man davon ausgehen, dass wenn man jetzt ein Verbrennerfahrer wäre, müsste man zwischen 1,50 Euro und 2,20 Euro pro Liter Subvention vom Staat verlangen, um die gleiche Subvention zu bekommen wie der batterieelektrische Autofahrer. Das ist nicht gerecht. Das kann nicht gerecht sein, dass ich eine Technologie als Staat so krass subventioniere und die andere sozusagen im Regen stehen lasse.
Aber Wasserstoffauto wurde doch genauso subventioniert.
Ich bin nicht dafür, batterieelektrische Autos zu verbieten. Ganz im Gegenteil. Aber es kann nicht sein, dass die Steuerzahler, weil ich für Technologie aufmache, Subvention ist gerade eingeblendet, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das alles zahlen. Das ist nicht fair.
Können wir einmal, Herr Bratzel, und dann habe ich eine Frage an Herrn.
Ja, ich meine, vielleicht zwei Punkte, die ich noch erwähnen will. Sie müssen auch über die Folgeeffekte als Partei, Sie sind auch in der Regierung, nachdenken, was Sie mit Ihren Äußerungen auslösen.
Das Thema heute hier.
Das Thema Technologieoffenheit. Also kein Mensch wird gegen Technologieoffenheit sein in der Industrie und nirgendwo so, wie wir auch nicht gegen Freibier sind, ja, wenn wir es kriegen. Aber klar ist irgendwie, man muss einen gewissen Fokus setzen. Und der zweite Argument ist eben, wenn wir, darüber haben wir gesprochen, jetzt schauen, wo bewegt sich die Branche hin, dann brauchen wir auch eine Unterstützung. Ich hätte sogar gesagt, ein Pakt, ja, zwischen Autohersteller, zwischen Gewerkschaften und der Politik, um sozusagen die Industrie, die dann irgendwelche Arbeitsplätze sichert, um Steuern im Grunde auch wieder einzunehmen, um die tatsächlich nach vorne zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das sieht die FDP nicht richtig.
Das ist eine gelenkte Volkswirtschaft. Ich rate dringend davon ab. Es hat in der Geschichte bisher nicht funktioniert. Ich rate dringend davon ab, dass Politiker sich hinstellen und über Technologien entscheiden sollen, die die Zukunft bestimmen.
Sie entscheiden doch nicht über die Technologie.
Das Smartphone, was wir heute haben, wäre nie erfunden worden, wenn Politiker sowas entschieden hätten. Dann hätten wir wahrscheinlich heute noch Tassen.
Nein, aber
ich glaube, es ist den klugen Klöpfen überlassen,
Herr Dürr, aber an welchem
die sowas
Punkt,
den Kunden dann anbieten.
An welchem Punkt sozusagen, an welchem Punkt entscheidet sich, ob man einfach Dinge nicht beeinflussen will, wie Sie sagen, weil der Markt das letzten Endes regelt, ja, so die alte FDP-DNA, wenn man so will. Ja, das ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung.
Das ist aber nicht alt, glaube ich. Also das ist alles andere als alt. Marktwirtschaften teile ich. Sind da immer sehr erfolgreich gewesen. Aber eine Regulierung haben wir ja, zu der ich ausdrücklich stehe, nämlich die Frage, wie viel CO2-Emissionen wir emittieren. Die Gesamtemission. Ich sage es mal pragmatisch. Ein batterieelektrisches Auto, weil es am Auspuff kein CO2 ausstößt, ist per se ja nicht CO2-neutral, wenn wie in Deutschland beispielsweise 50% des Stroms noch fossil ist.
Das
ist ein No-Brainer. Deswegen sage ich, dann lasst uns doch auf ein Instrument konzentrieren, was wir in Europa sehr erfolgreich eingeführt haben, nämlich den CO2-Emissionshandel. Und dann entscheiden Marktteilnehmer, Kunden, Hersteller, was der klügste Weg ist. Die CO2-Ziele will ich erreichen, aber die Technologie darf ich als Politiker nicht
Herr Dürr, so einfach können Sie es doch nicht machen.
Doch, natürlich. Um Gottes Willen.
Können Sie
alles andere wäre gelenkte Volkswirtschaft.
Okay, Sie sind die FDP, Sie dürfen natürlich...
Naja, es gibt noch ein paar andere da draußen. In Brüssel wird ja aktuell darüber diskutiert, ob die Flottenregulierung noch das richtige Instrument ist, ob sie nicht verschoben werden sollte. Die aktuelle Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, hat damit Wahlkampf gemacht, das abzuschaffen. Ich teile die Auffassung.
Weil Sie Druck machen.
Aber, ja, weil wir auch Druck machen in der Bundesregierung, das stimmt. Aber
ist doch so.
Ja, aber
Herr Lanz, es unterstellt ja Ihre Frage, als ob wir da alleine wären. Nochmal. Andere Hersteller auch in Deutschland, VW teilweise, andere sagen, lasst es lieber technologieoffen. Das tun auch andere. Und deswegen ist mein Plädoyer hier nur, bitte nicht auf die alten Instrumente, die schon mal 15 Jahre nicht funktioniert haben, den Weg weiter und zu verschärfen, den Weg weitergehen zu wollen und zu verschärfen, sondern breiter denken und mehr den klugen Leuten überlassen und nicht denjenigen, die in der Politik sind.
Aber kein Mensch ist gegen Technologieoffenheit.
Ich möchte ganz gerne an der Stelle auch ein bisschen unterstützen. Also erstmal sind wir, glaube ich, alle Marktwirtschaftler und sagen, der Markt wird es besser lösen als Vorgaben.
Das ist
übrigens in China funktioniert in dem Sektor extrem marktwirtschaftlich.
Jetzt der Markt.
Ja, aber auch nur die Leitlinien sind vorgegeben. Das ist keine Staatswirtschaft. Da wird nicht vorgegeben, du musst Elektrofahrzeuge machen, sondern es ist wirklich Marktwirtschaft. An der Stelle Marktwirtschaft. Aber ich möchte Sie an einer Stelle auch noch mal da gerne unterstützen. Natürlich wäre das Beste ein Zertifikatshandel für CO2-Emissionen. Das führt dazu, dass das CO2 dort vermieden wird, wo es am günstigsten ist. Und dann würden wir noch 10 Jahre Auto fahren oder 20 Jahre, weil im Auto ist es relativ teuer, das CO2 vermeiden. Da bin ich völlig bei Ihnen. Jetzt haben wir nur es wäre viel einfacher, erstmal die Primärenergie, also die Stromerzeugung umzustellen, Häuser zu isolieren, alles billiger als elektrisch Auto fahren. Jetzt sind wir aber in einer Situation, wo die Welt sich anders entschieden hat. Die Welt macht Flottenziele. Amerika, China, USA. Jetzt können wir in Deutschland schon sagen, das ist nicht unser Ding, aber das werden wir nicht mehr drehen. Das werden wir nicht mehr drehen. Und jetzt gilt es darum, in dieser neuen Welt der Autos, und da ist das Thema Premiumfahrzeuge aus meiner Sicht noch völlig offen für die Deutschen, und die Deutschen sind gut da drin, diese nächste Etappe für uns zu gewinnen. Und dazu brauchen wir auch ein Plädoyer an die Politik, einen starken Heimatmarkt für Elektrofahrzeuge im Premium-Segment. Das muss uns gelingen jetzt in der nächsten Phase mit schnellem Laden, mit günstigem Strom, und dann können wir die Welt wieder beherrschen.
Darüber reden wir auch gleich. Ich würde gerne, weil es direkt aufeinander aufbauen. Aber vorhin ist etwas Interessantes gefallen. Irgendjemand sagte hier, Sie waren es, glaube ich, die Chinesen haben einfach wahnsinnig Spaß entwickelt mit diesen Elektroautos. Wir reden jetzt hier darüber, dass Elektro die Zukunft ist und so weiter. Deutsche Autokäufer sehen das offensichtlich komplett anders. Diese Autos liegen wie Blei in den Regalen, Gebrauchtwagenmarkt ganz zu schweigen. Keiner kauft das. Das heißt, wir haben es offenbar nicht geschafft.
Amerikanische und südamerikanische Autokäufer sehen es auch anders, sage ich mal, um die gesamte Welt abzubilden. In Südamerika haben ja Hersteller, Mitbewerber aus Süddeutschland, Baden-Württemberg versucht und sind damit nicht reüssiert. Also das gehört zur Wahrheit dazu. Ja, der chinesische Markt ist wichtig, aber die Welt ist größer als China.
Der Hinweis ist richtig.
Für die deutschen Hersteller ist China ziemlich
absolut. Ich habe gar keinen Widerspruch.
So. Und wenn man sich diesen ruinösen Preiskampf ja auch anschaut auf dem chinesischen Markt, wenn man sieht, dass Tesla dann plötzlich die Preise senkt auf dem chinesischen Markt, dann kriegt man eine Idee davon, wie wichtig es offenbar ist, auf diesem Markt präsent zu sein und zu verkaufen, Marktanteile zu haben, weil man ansonsten einpacken kann. Aber eine Frage, womit haben Sie den deutschen E-Autokäufern diesen Spaß vermiest, Herr Dürr? Hat das irgendwann auch was mit politischem Handwerk zu tun? Wenn man zum Beispiel über Nacht hingeht und sagt, die E-Autoprämie ist jetzt einfach, warte mal, wir haben nochmal in die Bücher geguckt, jetzt nicht mehr.
Also, dass wir Subventionen abbauen wollen, haben wir frühzeitig gesagt. Und dass man eine einzelne, aber jetzt, Sie müssen doch mal fragen, das zahlt ja jemand. Sie tun ja so, als ob das Christian Lindner zahlen würde. Das ist nicht der Fall. Das zahlen die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Das war nicht mal eine Frage, Herr Dürr.
Ja, aber die Ankündigung, nein, mit Verlaub. Also, Sie müssen einen Stichtag entwickeln. Das war
Schauen Sie mal auf diese Grafik.
Der 1. Januar.
Sehen Sie, was da passiert?
Ja.
Also, eindeutiger geht's nicht.
Ja, weil
ist das politisches Handwerk, um nicht zu sagen, politisches Versagen? Oder was ist das?
Die Alternative wäre zu sagen, wir hätten die Subventionen weitergezahlt, die Zahlen wären weiter nach oben gegangen. Aber Subventionswirtschaft
kann doch
nicht
ernsthaft die Antwort sein. Aber genau so war es doch vorgesehen.
Nein. Natürlich. Sie haben doch das Ziel gehabt, 15 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 auf Deutschland. Das war das Ziel der Bundesregierung.
Nein, das war das Ziel von Frau Dr. Merkel. Ich habe das Ziel frühzeitig. Das war das Ziel. Übrigens, um das mal rund zu machen. Sie haben vollkommen recht. Bis 2030 sollten in Deutschland 15 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen. Hat die alte Große Koalition entschieden. Von dem Ziel haben wir uns ja sehr ausdrücklich distanziert und haben gesagt, Achtung, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das sollen bitte die Kunden entscheiden und nicht Politiker in Berlin, erstens. Zweitens kostet es unfassbar viel Geld aktuell den Steuerzahler. Natürlich ist es leicht zu sagen, ich will Geld vom Steuerzahler, aber es muss einen geben, der sich da auch schützen vor den Steuerzahler. Die Dimension habe ich gerade deutlich gemacht.
Aber Herr Dürr, das stimmt doch nicht. Also da muss ich sagen,
wer ein Verbrennerauto fährt,
hätte einen Anspruch,
zwischen 1,50 Euro und 2,20 Euro pro Liter Benzin vom Staat zu bekommen. Das kann so nicht funktionieren. Also, und das Ergebnis der Geschichte ist übrigens, dass im ersten Schritt die Verkaufspreise für batterieelektrische Autos sogar gesunken sind, nachdem die Subvention weg war. Das gehört auch zum Gesamtbild dazu.
Ja, aber Herr Dürr, ich war selber im Bundeskanzler.
Lassen Sie mich eine Ergänzung noch machen. Da können Sie mir sagen, ob Sie mir da auch widersprechen. Das würde mich wirklich interessieren. Selbst wenn man den Plan von Frau Merkel zu sagen, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 verfolgt hätte, hätten wir trotzdem in Deutschland die Klimaziele im Verkehrsbereich um 50% gerissen. Ein Punkt will ich an dieser Stelle machen, weil am Anfang fiel. Ja. Ohne synthetische Kraftstoffe glaube ich nicht, dass es funktionieren wird. Das selbst bei positiver Rechnung von 15 Millionen E-Autos werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Das muss uns zu denken
geben. Frau Kunkel bricht gleich zusammen. Ich habe noch eine kurze Frage. Sie sagten gerade, Sie würden die Emissionsziele im Verkehrssektor um 50% reißen.
Wenn man den Plan weiterverfolgt hätte, nur auf batterieelektrische Autos.
Wie viel reißen Sie sie jetzt?
Wir werden sie hoffentlich erreichen, weil das Spannende ab 2030, jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir über den Emissionshandel redeten. Ab 2030 ist der Verkehrssektor Teil des Emissionshandels. Und der Emissionshandel hat es geschafft, im Stromsektor, im Industriesektor, Klimaschutzziele zu erreichen.
Herr Dürr, aber Sie sitzen jetzt hier und sagen, der Verkehrssektor Ihres FDP-Verkehrsministers Volker Wissing.
Das ist ja nicht sein Verkehrssektor. Der fährt nicht alle Autos in Deutschland persönlich.
Der aber ist dafür verantwortlich? Können wir uns darauf einigen?
Er ist für die Verkehrspolitik in Deutschland verantwortlich.
Und Sie sagen, das ist ein Sektor, in dem es CO2-mäßig richtig rund läuft?
Habe ich nicht gesagt.
Ach so.
Habe ich nicht gesagt.
Konnte hier gerade
Sie haben mich vor ein paar Monaten an gleicher Stelle, Herr Lanz, gefragt, wann kommt denn dieser klimaneutrale Diesel? Das gibt's doch gar nicht. Er ist an deutschen Tankstellen jetzt zugelassen, man kann ihn tanken. Okay. Das gehört zumindest zur Wahrheit dazu. Sie sind alle so schlau, dass Sie genau wissen, welche Technologie richtig ist.
Erst Frau Kunkel, dann Herr Bratzel, dann Herr Diesen.
Das hat bisher nicht geklappt.
Ich glaube, Herr Bratzel wollte noch mal auf dieses Thema 15 Millionen erstmal.
Also vielleicht kurz noch das Thema 15 Millionen, dass das sozusagen die derzeitige Bundesregierung nicht verfolgt. Ich hatte das Vergnügen, im Bundeskanzleramt beim letzten Autogipfel den Impulsvortrag zu halten. Da jedenfalls noch, und das war bevor man die Umweltprämie dann...
Vier Wochen davor,
war das 15-Millionen-Ziel noch das galt. Und da haben sich alle angeguckt. Ja, da waren die ganzen Autobosse, auch Herr Blume war da, Herr Kelenius war da und so weiter, haben sich in die Augen geguckt. Ja, das wird schwer. Das war schon damals klar, 15 Millionen. Meine Prognose wäre 7 bis 8, wenn man was tut. Aber man wollte diese 15 Millionen Ziel im Jahr 2030 schaffen.
Das war politisch gewollt.
Des Bundeskanzlers. Waren Sie da Teil der Regierung, als Herr Bratzel den berühmten Impulsvortrag gehalten hat? Aber ich habe an dieser Stelle...
Sie als FDP, waren Sie schon dabei?
Ich habe an dieser Stelle als FDP-Politiker schon gesagt, dass ich von diesen starren, durch Politik vorgegebenen Zielen nichts halte.
Okay.
Das ist ein ziemlich offenes Geheimnis gewesen.
Ja, gut, aber das ist das Problem auch der Bundesregierung, dass man Ziele setzt und dann nichts dafür tut, dass man diese Ziele auch erreicht. Und das ist das Problem so ein bisschen, was wir in Deutschland auch haben.
Das Problem sind die Ziele gewesen.
Aber dann kann man sagen, okay, dann lassen wir es mit den Zielen. Ich bin übrigens der zweite Punkt, ich bin gerne für den Emissionshandel. Das ist ein anderes Thema, ist ein Instrument. Über den können wir gerne sprechen. Ne?
So, Frau Kunkel, jetzt bitte, bevor Sie blutdruckmäßig durch die Decke gehen.
Ich bin komplett entspannt, also weil dieses Thema E-Fuels ja jetzt, also mich würde mal tatsächlich interessieren, was Sie glauben, wie viele Autos 2030 mit E-Fuels fahren werden, wo man dann E-Fuels-Only-Fahrzeuge bekommt und was denn der Liter kostet und wer denn diese E-Fuels herstellt, ob wir das in Deutschland machen, ob wir die irgendwie aus Südamerika einschiffen, mit welchen klimaneutralen Schiffen wir die hierher bringen. Also ich möchte einfach mal konkret wissen, wer sagt oder welcher Experte, welche Unternehmen sagen, dass wir in 2030, wir können auch 2035 sagen, E-Fuels in dieser Menge haben und zu einem Preis, dass Menschen das in ihre privaten PKWs füllen können und damit herumfahren und dass die klimaneutral hergestellt wurden. Das möchte ich gerne wissen.
Herr Dürr, da haben Sie jetzt die Endgegnerin, bitte.
Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil.
Sie sagten gerade, es gibt die schon.
Die synthetischen Kraftstoffe für den Diesel jedenfalls. Also ganz kurz auf dem Weg. Auf dem Weg, ein Vorteil hat das Ganze, anders als beim Elektroauto, wo man Verbrenner weg, Dann Elektro muss man von 0 auf 1 oder 1 auf 0 umstellen. Bei synthetischen Kraftstoffen besteht ja die Möglichkeit der Beimischung. Das heißt, man kann langsam hochfahren. Das ist ein Vorteil für die Umstellung. Das wollte ich einmal kurz erwähnen. Zweitens, den synthetischen Dieselkraftstoff haben wir in Deutschland zugelassen. Mein Eindruck ist, dass in den ersten Jahren, Frau Kuck, hören Sie mir noch gerne zu, dass auf den ersten Jahren, bis wir synthetische Kraftstoffe haben, wahrscheinlich eher Biokraftstoffe eine größere Rolle spielen. Das ist mein Eindruck, auf den ersten Jahren. So, und dann ist die Frage, wie der Hochlauf aussieht. Also das, was Studie für das Umweltministerium von vor einigen Jahren, das, was der Grundstoff ist ja meistens Wasserstoff. Wir haben in der Welt wahrscheinlich ein Potenzial von 70.000 Terawattstunden an Wasserstoff. Die Hälfte davon würde ausreichen, um den Straßenverkehr emissionsfrei zu bekommen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man den Hochlauf vernünftig hin? Ja, natürlich nicht, indem man die Technologie, die dafür gebraucht wird, nämlich Verbrennungsmotoren, verbietet. Sondern die Voraussetzung ist, dass es diese Technologie auch weiterhin gibt. Aber nochmal, ich will gar nicht sagen, das muss so kommen. Aber die Möglichkeit zu erhalten, alles andere wäre grundfalsch. Wir erreichen sonst die Klimaschutzziele nicht.
Aber das gibt es doch. Also erstens mal, Wasserstoff wird gebraucht für sehr viele Industrien. Es wird zum Beispiel gebraucht, um klimaneutralen Stahl herzustellen. Wir werden es für Flugzeuge.
Zement. Und je mehr Nachfrage ich habe, desto günstiger wird natürlich der Treibstoff.
Aber trotzdem ist es doch trotzdem teuer und wir können es nicht in diesen Mengen in Europa herstellen. Wir machen uns wieder abhängig.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dafür muss man ganz kurz die Situation der Energiesituation in Deutschland.
Ich würde gerne mal das Argument zu Ende hören.
Ja, aber die Preise, wir müssen doch einfach mal sagen, was ist denn der Sinn, diese E-Fuels, die wir, ich sage überhaupt nicht, dass wir keine E-Fuels brauchen, aber wir brauchen sie nicht.
Für den Luftverkehr zum Beispiel.
Ja, genau, wir brauchen sie dort, wir brauchen den Wasserstoff für die Stahlherstellung, wir brauchen das. Aber die Mengen werden nicht da sein, um damit auch noch sie zu verschwenden in PKWs, wo es einfach eine viel effizientere Technologie gibt, die wir zudem in Europa, die können wir selber herstellen.
Punkt.
Die können wir hier herstellen. Und das muss man den Menschen doch sagen. Man muss den Menschen auch sagen, was es kostet.
Können wir es einmal konkret machen, was kostet so ein Liter E-Fuel perspektivisch? Wo wird das sein?
Es gibt Studien, die sagen 5 Euro in der Größenordnung.
Man kann es subventionieren natürlich.
Jetzt müssen wir ein bisschen die Dinge sortieren. Sie wissen, dass es Studien gibt, die deutlich geringere Preise aufrufen. Aber ich will auf den Punkt hinaus, den Frau Kuhn. Frau Kunkel hat ja gefragt, wo soll es herkommen? Das war doch die eigentlich entscheidende Frage.
Nee, ich würde mal kurz interessieren. Herr Bratzl sagt, es ist einer, der sich mit Autos auskennt. Irgendwo bei 5, 6 Euro wird das sein.
Also im Moment liegen wir so auf der Größenordnung.
Es sind ja gar keine Synthetik.
Ja, und es ist grauer. Es ist sozusagen grauer Wasserstoff. Das heißt im Grunde, der ist nicht regenerativ. Wenn man das dann irgendwie mit großtechnischen Anlagen, die übrigens viele Milliarden kosten werden, deswegen investiert im Moment auch kaum einer in diese Richtung.
Ja. Kein Mensch sagt
dann kriegt man es vielleicht, da gibt es Studien, dass man es vielleicht auf 2 Euro pro Liter herunterbekommt bei der Herstellung.
Herr Dies, Sie sind ja nicht nur der Automanager, sondern auch Ingenieur. E-Fuels, Sie sagen, das ist eine Fata Morgana.
Ich glaube, die Diskussion hat man wahrscheinlich begonnen, um die Elektrifizierung aufzuhalten. Das unterstelle ich jetzt einfach mal.
Nein.
Weil es ist einfach nicht plausibel, zumindest diese Idee, dass wir den Restbestand an Fahrzeugen, das sind ja Fahrzeuge, die sind dann 10 Jahre alt, mit E-Fuels betreiben, dazu werden die einfach viel zu teuer sein. Es gibt heute keine Herstellung. Und das ganze Thema entlarvt sich eigentlich sehr schnell selbst, weil wenn Sie überlegen, das ist ja ein Paradies, das wir uns erträumen. Wir fahren an die Tankstelle, wir füllen schnell auf, das ist umweltfreundlich, CO2-frei, das ist ja fantastisch. Ja?
Was ist
das
die
ist
Idee?
Eigentlich die Lösung. Lass mich ganz kurz fertig machen.
Das Paradies,
wir versprechen das Paradies und sagen, wow, darauf warten wir. Ja, weil keiner muss was ändern. Die Autohersteller müssen gar nichts ändern. Ja, fertig. Die sind fertig, weil wir sind schon fertig für die E-Fuel.
Die sind E-Fuel ready.
Genau. Ja. Die Mineralölindustrie hätte einen riesen Vorteil. Ja, die könnten ihre Marken weiterverwenden. Die Shells, die Arals, ihr Tankstellennetzwerk.
Die gesamte Infrastruktur.
Fantastisch, ja. Die müssen auch nur diese E-Fuels machen. So. Und jetzt schauen Sie mal hin, wer an E-Fuels forscht und wer was macht. Das ist Porsche und noch ein paar andere. Ja? Die Mineralölindustrie macht kaum was. Die wissen auch, dass man das wahrscheinlich braucht für Flugzeuge. Aber es ist einfach so teuer. Der Prozess ist Fischer-Tropsch von 1925. Der hat sich ein bisschen verbessert. Aber sie brauchen wahnsinnig viel Energie, um den Kohlenstoff in längere Ketten zu bringen. Und diese Energie kann man jetzt davon träumen, dass wir nichts mehr für elektrische Energie zahlen, dass der Wind wahnsinnig günstig wird, dass Sonne wahnsinnig günstig wird. Aber sie müssen das Zeug hierher schaffen, transportieren. Das ist einfach eine Zeitperspektive. Na, wenn wir da drauf warten, dann haben wir den Markt in China verloren. Und das ist die Gefahr dabei. Das ist die Gefahr in der Diskussion, dass wir uns an einer Fata Morgana da schön satt sehen und sagen, wir müssen gar nichts tun, weil es ist nicht so. Den Markt China werden wir verlieren, wenn wir an solche Träume glauben. So,
ist das eine Lobbygeschichte?
Na, Herr Lanz, ich will auf die Frage...
Ja, ganz kurz. Das ist natürlich, also ich bin da
voll bei Herrn Gies. Würde ich sagen, da gibt es interessierte Kreise.
Das ist sozusagen eine Diskussion, damit die Autoindustrie nichts machen muss.
Dann könnte ich die Lobby auch unterstellen in Bezug auf batterieelektrische Autos. Das ist, glaube ich, ein unfaires Spiel. Brauchen wir nicht, können wir so machen, macht aber keinen Sinn, hilft, glaube ich, auch den Kunden in Deutschland nicht. Frau Kunkel hat eine ganz wichtige Frage gestellt. Wo soll es herkommen? Wie sieht die Energiesituation in Deutschland aus? 70% unserer Energie, die wir nutzen zurzeit, ist importiert. 30% machen wir national. Jetzt halte ich es für eine Fata Morgana, ernsthaft zu glauben, wir könnten 100% der Energie, zum Beispiel durch Wind und Sonne, selbst herstellen. Das ist zu realistischen Kosten und Sie nicken gerade, absolut nicht machbar. Das heißt, wir brauchen auch in Zukunft Importe. Die werden grüner werden, zum Beispiel in Form von Wasserstoff und seinen sogenannten Derivaten und vielleicht auch in Form von synthetischen Kraftstoffen. Und zum Thema Effizienz will ich jetzt ganz kurz, weil ich rede jetzt hier für eine Technologie, ich könnte mich genauso emotional für die batterieelektrischen Autos einsetzen.
Warum
der Punkt ist,
nicht?
Ich will beides. Ich will beides ermöglichen. Ich bin nicht der staatliche Zentralplaner, der es entscheidet. Aber das Karlsruher Institut für Technologie hat ja eine interessante Studie gemacht und hat sich angeschaut, wie sieht die Gesamteffizienz aus. Weil richtig, Herr Dies wird sagen, im Auto selber hat das batterieelektrische Auto Vorteil gegenüber dem Verbrennungsmotor, was ich teile. Wenn man sich die Gesamteffizienz anschaut, mit allem drum und dran, also wirklich von der Quelle bis an den Auspuff, dann stellen die Karlsruher Kollegen von Ihnen fest, dass das batterieelektrische Auto bei 13% Effizienz liegt, und das der Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen bei 14%, wenn Sie mich ausreden lassen würden, bei 14% liegt. Jetzt ist es gar nicht an mir zu maßen, was das Bessere und Richtige ist. Ich will Sie nur davon abhalten, zu sagen, die Politik müsse das entscheiden. Wenn die am Ende des Tages in 25 Jahren in dieser Sendung alle sagen, das hat geklappt mit batterieelektrisch, dann brauchen wir den Verbrenner auch nicht verbieten. Das ist mein einziges Plädoyer.
Ich würde Ihnen sogar sagen, was mir Ihnen vielleicht gefällt. Ich war nie fürs Verbrennerverbot, in Anführungszeichen, das es ja eigentlich nicht gibt. Wegen mir können wir auch E-Fuels-Fahrzeuge zulassen. Aber der Folgeeffekt ist, dass sie die Verbraucher erheblich verunsichern. Ja? Und das ist Teil des Problems, das wir dann mit der deutschen Autoindustrie haben, weil die Leute fragen, ja, jetzt warte ich doch auf die E-Fuels, ich brauche mich ja dann auch.
Aber Sie sagen, batterieelektrische Autos können nur mit Subventionen verkauft werden.
Nein!
Ach so. Ganz ja, aber dann ist es doch kein Problem, dass wir die Umweltprämie abgeschafft haben.
Die Frage ist,
es geht um die Planungssicherheit.
Entschuldigung, ganz kurz. Also, Herr Dies, auch Sie, Frau Kunkel, wenn man sich mit diesem Markt beschäftigt, einfach diese Prämie zu streichen, den Hochlauf sozusagen mittendrin ganz hart zu cutten. Können wir noch mal diese Grafik bitte zeigen, irgendwie die einmal zeigt, welchen Effekt das hatte? Das Ding ist doch analog so in China auch gelaufen. Ich habe mich kürzlich mit Felix Liederer unterhalten, deutsch-chinesischer Autojournalist, Wolfsburger Vater, der sagt, da war es das gleiche Gemecker. Die Ladeinfrastruktur, die Reichweite, viel zu teuer und so, funktioniert alles nicht. Und dann hat man weitergemacht. Man hat es gezielt gefördert, bewusst die Leitplanken so gesetzt, dass es funktioniert. Das hier ist das Gegenteil davon, wenn man sich diese Grafik anschaut. Ist das ein Thema? Ist das das Problem auch für die Industrie, dass da plötzlich politisch nicht mehr klar ist? Ich meine, da sitzt jetzt Herr Dürr und sagt, ja gut, der Kanzler wollte das. Und weiß ich, Robert Habeck wollte das wahrscheinlich auch. Aber wir wollten das eigentlich nicht. Jetzt sitzt man dann davor und sagt, na gut, aber Sie sind doch Teil dieser Regierung.
Dass die FDP nicht für Technologieverbote ist, ist, glaube ich, bekannt gewesen.
Also ich glaube, wir wollen alle eine Marktwirtschaft, ne? Ja, und gut. Der Markt soll entscheiden, aber die Politik muss Leitplanken vorgehen. Und das hat in China war nicht dirigistisch, aber hat Leitplanken vorgehen und die auch aufrechterhalten. Die nächste Fahrzeuggeneration sind NEVs, die werden verbrauchsärmer sein. Das ist offen, ob das Elektrofahrzeuge sind. Was dann NEVs hat man die Industrie, dann hat man die...
NEVs sind
New Energy Vehicles und also, das sind Plug-in-Hybride, okay. Elektrofahrzeuge. Okay. Da gab es keine Technologie, es war auch Wasserstoff zugelassen.
Wasserstoff,
alles. Nur die Industrie hat dann für sich entschieden, was machen wir da draus? Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Und die kommen jetzt in Mengen und in diesem Markt natürlich. Und dann hat es eben China geschafft, die so schnell zu skalieren, dass jetzt dort die elektrischen Fahrzeuge günstiger sind wie die Verbrenner.
Und damit ist das natürlich der
Punkt, an dem sich dann das Spiel auch verändert. So, aber jetzt natürlich der Kosten. Deswegen brauchen wir diese Subventionen natürlich nicht auf Dauer. Das wäre ja Unsinn.
Nein,
ne?
Aber
die Frage ist halt, wie schnell regelt man das runter und wie viel Unsicherheit gibt man in dem Markt? Und das ist schon ein Vorwurf von mir. Wir haben die Kunden einfach dramatisch verunsichert in der Politik, indem wir diese Diskussion aufgemacht haben. Und das ist aus meiner Sicht für die deutsche Autoindustrie gefährlich.
Damit Sie die Dimension nachvollziehen können, was das den Steuerzahler gekostet hat. Wir rechnen ja, ich bin selbst Ökonom, aber die Umweltökonomen rechnen richtigerweise, das werden Sie auch tun, in CO2-Vermeidungskosten. Also wie teuer ist es, eine Tonne CO2 zu vermeiden? Der aktuelle Preis liegt ungefähr bei 63, 65 Euro pro Tonne CO2. Mit der alten Förderung der Vorgänger-Bundesregierung hat die Vermeidung von einer Tonne CO2 1.000 Euro gekostet. Ineffizienter kann man gar nicht Politik machen. Es ist grundfalsch gewesen. Und das war der Grund, warum wir das beendet haben. Weil die Zeche zahlt jemand mit den Steuerzahlern.
Nur ein Satz. Wie teuer ist es, wenn die deutsche Automobilindustrie demnächst zusammenbricht?
Ja, aber die bricht
wie
ja nicht.
Wie teuer?
Ja, die bricht doch nicht zusammen, weil ich gegen das Verbrennerverbot bin. Das
nein, weil nicht. Sie im Grunde das Thema Elektromobilität nicht orchestrieren, so dass die Industrie eine Chance hat, diese Transformation positiv zu gestalten.
Aber wie erklärt sich dann die Tatsache, dass die Hersteller in der Welt, übrigens auch japanische, die bewusst auf mehrere Technologien setzen? Sie haben gerade Herr Dies Wasserstoff angesprochen beispielsweise. Auch synthetische Kraftstoffe, auch bei anderen Herstellern, die ja bewusst darauf setzen, auch deutsche Hersteller, warum die aktuell im Weltmarkt eher erfolgreicher sind und diejenigen, ältere Hersteller, die gesagt haben, ich will jetzt komplett auf batterieelektrisch umstellen, eher nicht so erfolgreich sind.
Das stimmt
sind.
Doch gar
das
nicht.
Ich, kann, das stimmt auch kann wieder ich als nicht. Politiker zumindest feststellen, ich will denen gar keine Vorgaben machen.
Wasserstoffautos sind ein Flop. Die sehen doch jetzt, genau. Es gab
ist gut, dass Sie ganz genau wissen, was die Zukunft bringen wird. Ich bin zurückhaltend.
Nein, aber schauen Sie sich die aktuelle Situation an. Erstens mal, diese Prämie, die galt auch für Wasserstoffautos. Das ist Quatsch zu sagen, die galt nur für Elektroautos. Die galt genauso, wenn ich mir einen Toyota Mirai gekauft habe oder einen Hyundai Nexo, habe ich genauso diese Prämie bekommen. Also es ist doch gar nicht wahr, dass das nur für E-Autos galt. Plus, Toyota ist doch gerade nicht erfolgreich mit seinen Wasserstoffautos. BMW hat gerade seine Wasserstoffautos in einer Kleinserie. Und BMW ist nicht gerade aktuell noch relativ gut in der Welt. Übrigens verkauft BMW mehr Elektroautos als Tesla zuletzt in Europa. Also man kann.
Hat doch gar nichts dagegen, dass BMW das tut.
Aber dann sagen Sie doch nicht, das liegt daran, dass BMW auf Technologieoffenheit setzt und deswegen so erfolgreich ist. Aber Sie verkaufen im Moment keine Wasserstoffautos.
Vielleicht
das stimmt doch nicht.
Können wir es einmal so abkürzen, um mal das ganze Bild zu malen. Wir reden ja über etwas, und da muss ich eben an Sie denken, Herr Bratzl. Der deutschen Autoindustrie steht im Moment noch nicht das Wasser bis zum Hals. Richtig? Wir reden über etwas, das in möglicherweise 5, 6 Jahren auf uns zukommt. Im Moment verdient die deutsche Autoindustrie 13, 14 Milliarden pro Jahr. Kommt das ungefähr?
Ja, schon mehr hoffentlich.
Ja, mit was verdienen die mehr?
Ja, in der Größenordnung im letzten Jahr haben die gut verdient. Das wird jetzt sozusagen schrittweise weniger werden.
Wir reden über Toyota insbesondere, habe ich neulich gelesen. Die verdienen, weil Sie das ansprechen, gutes Geld in Nordamerika, weil die auf dem nordamerikanischen Markt irgendwie ziemlich aktiv sind und so weiter. Aber die Zukunft, das ist doch das, was uns beschäftigt. Genau. Wie richten wir uns aus? Das ist ein schwerer, großer Tanker, den man nicht mal eben so umkrempeln kann. Und Sie sagen, Herr Dies, und jetzt kommen endlich Ihre Prämienautos ins Spiel. Ja. Andersrum gefragt, ist die deutsche Autoindustrie, wenn es um Massenprodukte geht, Volkswagen auch insbesondere, kleine Autos, günstige Autos, vorbei?
Nein, überhaupt nicht. Es ist nur die Der Standort Deutschland, ne, braucht natürlich durch die hohen Lohnkosten, durch die hohen Faktorkosten hohe Deckungsbeiträge. Deswegen hat sich über die Zeit entwickelt, dass eben in Deutschland fast nur noch teure Autos hergestellt werden. Aber Volkswagen als Konzern stellt ja nicht nur Autos hier in Deutschland her, sondern in Portugal, in Tschechien, in Polen. Und da sind die durchaus wettbewerbsfähig, weltweit oder in Lateinamerika. Ne? Und das,
Aber das ist die deutsche Autoindustrie. Ja.
Aber diese Arbeitsplätze sind nicht in Deutschland.
Aber ne? für den deutschen Standort
ist natürlich ja. außerordentlich wichtig, was passiert mit BMW, Daimler, Mercedes, Porsche, dem oberen Segment von Premium. Das ist Deutschland. Das ist damit bestreiten wir den Weltmarkt mit den hohen, mit diesen Fahrzeugen Deckungsbeiträgen. Und das steht zur Diskussion. Na, das steht zur Diskussion. Wir haben da heute Fahrzeuge, die weltweit dominieren in allen Märkten. Mhm. Und auch die werden, wenn man jetzt nach China guckt, wahrscheinlich elektrisch sein. Ne? Mhm. Aller Wahrscheinlichkeit nach. 50% sind so. Jetzt haben wir diese Position China noch nicht verloren, aber wir müssen jetzt in dieser elektrischen Welt darstellen, dass wir weiterhin bessere Autos bauen können. Ja, und da kommen wir bei dem Punkt, zu dem Punkt, den Sie am Anfang gesagt haben, das werden wir nur schaffen, wenn wir die wirklich mögen, wenn wir die lieben. Wenn wir sagen, wir bauen die besten Elektrofahrzeuge der Welt. Und dann müssen die auch im Heimatmarkt erfolgreich sein, weil wir können da draußen nichts verkaufen, wo der deutsche Kunde sagt, will ich nicht.
Darf ich eigentlich
das ist nicht glaubwürdig.
Das ist ganz wichtig.
Lass mich das nur ganz fertig machen. Ich glaube, wir haben die Aufstellung dafür. Die Deutschen sind in China stark, haben ihre Entwicklung. Man muss sie jetzt in China messen. Und jetzt nochmal die andere Perspektive. Wir klagen jetzt über Deutschland. In China schaut es nicht besser aus. Ja? Das ist ein Desaster, der chinesische Markt. Ja. Es gibt außer einem Hersteller keinen, der dort Geld verdient.
Der Wettbewerb ist tödlich.
BYD verdient Geld, aber auch nicht genug, um eigentlich diese hohe Wertschöpfungstiefe durchfinanzieren zu können. Die haben eine einstellige Marge, viel zu wenig. Der Rest verdient kein Geld, verbrennt Eigenkapital. Sie versuchen, nach Europa zu kommen mit überschaubarem Erfolg bisher. Verbrennen sehr viel Geld dabei. Im chinesischen Markt kann man überhaupt kein Geld. Also da wird sehr viel Wert momentan vernichtet. In den USA spielen sie keine Rolle. Tesla hat sicherlich einen großen Anfangserfolg gehabt, aber zeigt jetzt auch Schwächen. Ne? In der Fokussierung wächst nicht mehr so schnell wie vorher. Also die Welt ist nicht so, dass wir Deutschen jetzt per se verlieren. Ja, sondern die Welt jetzt in diesem Segment der Fahrzeuge, für die wir stehen, die ist offen für die zweite Runde. Und jetzt machen wir bitte unsere Hausaufgaben. Und die Hausaufgaben heißen starken Heimatmarkt schaffen, ja, mit schneller Ladeinfrastruktur, die Autos auch in Maßen fördern, damit die auch gekauft werden, gute Autos zu machen. Ich glaube, das darf man erwarten. Da kommen sensationelle Autos, finde ich, von BMW.
Ich finde, es gibt schon sehr, sehr gute deutsche Elektroautos.
Es gibt ja auch von den Chinesen kein Auto, wo man sagt, das wäre irgendwo besser. Ja? Das hätte mehr Reichweite oder würde schneller laden.
Ja, die sind schon ganz mittlerweile
wenig,
besser geworden.
Ganz wenig. Ich habe vor kurzem mit der Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport gesprochen, mit der Frau Bremer. Die testet die alle und sagt, sie ist tief enttäuscht von diesen chinesischen Autos.
Aber der Software Preis,
funktioniert,
aber der
die Sprachassistenz ne? funktioniert. Die Preise sind auch nicht so viel günstiger.
Also jetzt nochmal.
Die Paranoia ist berechtigt, ist wichtig. Ja? Paranoia ist auch gut, um zu überleben. Aber man muss sich jetzt nicht hier eingraben und sagen, wir haben verloren. Das ist nicht der Fall.
Wir haben noch nicht verloren.
Nein, also eingraben nicht, aber ich glaube, Sie sind schon wieder ein bisschen dabei, dass Sie China wieder zu sehr, die chinesische Hersteller zu schlecht reden. Und vor allem auch die Kunden. Sie müssen auch gucken, was sind das für Kunden in China, was jetzt eine deutsche Chefredakteurin eines deutschen Automagazins für super gut hält. Das mag für deutsche Ansprüche okay sein, aber wenn die Chinesen stolz drauf sind, ihr Xiaomi-Auto zu fahren und sagen, mir ist es nicht so wichtig, wie jetzt da die Spaltmaße sind, aber ich finde es super, dass ich hier Karaoke singen kann und dass ich hier ein Avatar habe und dass ich das super mit meinem Handy verbinde, dann ist das relevant, weil dann kauft diese chinesische Kundin dieses Auto und sie kauft eben nicht den Mercedes und dann kann der auch 30.000 Euro mehr kosten, dann sehen die Chinesen diese Unterschiede nicht mehr. Und die sind einfach auch stolz auf ihre heimische Industrie.
Ja, absolut.
Und das muss man halt auch mal sehen.
Hat das auch was nochmal so gefragt?
Aber Sie dürfen wirklich unterstellen, dass die deutschen Hersteller das sehr genau wissen, was der chinesische Kunde will. Die deutschen Hersteller haben es geschafft, die letzten 20 Jahre den chinesischen Markt zufriedenzustellen. Mit den Designs, mit den Features der Autos.
Bislang,
die wissen schon, was der Kunde will.
Aber ist es
dass
handy?
Man da jetzt Tempo machen muss, ja? Und schneller werden.
Weil
der Wettbewerb nimmt zu.
Hat das was? Darf ich einmal in die Runde fragen?
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, da ist nichts zu tun. Nein, ich möchte nur den Eindruck erwecken, wir haben noch nicht verloren.
Genau, Herr Dies, hat das auch was mit, oder überhaupt offene Frage in der Runde, was mit Demografie zu tun?
Ja.
Ja, natürlich.
Wie alt ist der durchschnittliche chinesische Autokäufer?
30 bis 35. Und 50% Erstkäufer.
Und der Deutsche?
Über 50?
Ja, 50, ja. 55. Ja.
Genau. So Typen wie ich, ja. Die haben schon, schon diverse Diesel hinter sich und so.
Ja, genau. Aber darf ich jetzt nicht die Liebesbekundung abgeben? um nochmal klar zu machen, dass ich hier nicht Vertreter einer Technologie bin. Selbst übrigens nebenbei gesagt Hybridfahrer. Ja. Und ich finde das mit der Batterie super,
weil man über kurze Distanzen... In der FDP übrigens, kleiner Funfact am Rande, die meisten Wärmepumpenbesitzer in der FDP haben wir hier rausgearbeitet.
Muss ich sagen, ich habe eine Gasheizung zu Hause, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, über den wir reden wollen.
Haben wir fast gedacht.
Über die kurze Distanz zum Beispiel elektrisch zu fahren ist fantastisch, gar keine Frage.
Finde ich
super. Und wenn ich dann noch in Zukunft synthetische Kraftstoffe habe, um die Langstrecke auch noch klimaneutral hinzubekommen. Super. Aber worauf ich hinaus wollte ist, warum auch wir als FDP nicht gegen batterieelektrische Autos kämpfen, und ich bin dankbar, dass Sie auch nochmal den chinesischen Markt gerade und die Realität der Hersteller dort beschrieben haben, Herr Diess. Wir haben uns vehement gewehrt gegen die Überlegung von Frau von der Leyen, diese Strafzölle zu machen auf chinesische Importe. Total falsch. Weil es würde den deutschen Herstellern, die am chinesischen Markt unterwegs sein wollen, massiv schaden. Genau. Und ich habe keine Angst vor der chinesischen Konkurrenz. Da brauchen wir keine Strafzölle. Deswegen, die Technologieoffenheit ist wirklich in jede Richtung.
Jetzt muss ich Sie einmal wirklich beim Wort nehmen. Das Wort Technologieoffenheit ist jetzt, glaube ich, schon 10-mal gefallen. Wenn Sie überhaupt reicht.
Man kann es gar nicht oft genug sagen, Herr Lanz.
Ja, aber dann habe ich
in dieser Welt der Verbote muss man mehr über Freiheit und Offenheit
reden. Ja, und Sie finden Batterie ist wichtig.
Ich finde Batterien super.
Sie mögen Batterien.
Tolle Verbrennungsmotoren von tollen Herstellern.
Sie mögen Batterien.
Ich bin irgendwie bin ein bisschen technikaffin, aber
Sie sind sehr vielfältig bespielbar.
Weil ich auf jeden Fall kein Ingenieur bin.
Eine kurze Frage. Ja. Das Wissenschaftsforschungsministerium, von wem wird das geleitet?
Von meiner geschätzten Kollegin Bettina Stark-Watzinger.
Okay.
Die gerade ein fantastisches, übrigens Startchancenprogramm für Schulen auf den Weg gebracht hat, damit wir noch mehr bei Bildung.
Lassen Sie mal den Werbeblock weg.
Ganz kurze Frage. Gut zu wissen.
Die Grundlagenforschung für Batterieforschung in Deutschland, ist die gekürzt worden, verdoppelt worden, verdreifacht worden? Was ist mit der passiert?
Sie ist ein Vielfaches dessen, was wir beispielsweise.
Darf ich mal fragen, was mit der passiert ist?
Wir konsolidieren die Haushalte.
Was ist mit der passiert?
Ja, wir geben weniger für Subventionen.
Die ist gekürzt worden.
Die ist reduziert worden.
Die Forschungsmittel für Batterien.
Herr Lanz, Gesamtbild bitte.
Stimmt das oder nicht?
Richtig, Gesamtbild bitte.
Also richtig.
Gesamtbild bitte. Wir geben einen Bruchteil dafür aus, was wir an synthetischen Kraftstoffen gerade forschen.
Kurz nicht ablenken.
Nö, aber das gehört so weit dazu.
Nein. Kurze Frage. Ganz einfach, geht ganz schnell. Warum? Fragezeichen.
Wegen Technologieoffenheit.
Weil Sie verspielen so ein bisschen die Zukunft der Automobilindustrie mit dieser Haltung.
Nein,
das muss man ganz klar sagen, indem Sie genau in Kernfeldern, die relevant sind für die Zukunft der Branche, dann teilweise über Nacht die Förderung kürzen.
Das ist nicht zielführend. Nein, aber man kann unterschiedlicher politischer Meinung sein, das gestehe ich absolut zu. Aber ich bin angetreten, um zu sagen, ich will nicht Subventionen immer weiter aufbauen, was Vorgängerregierungen getan haben. Und am Ende hatten wir einen kaputten Bundeshaushalt.
Bin ich dabei.
Gut, aber dann kann man doch auch legitimerweise sagen, bei der Batteriezellforschung, um die ging es ja ganz konkret, dass man die Subvention zurückführt. Und genau das haben wir getan.
Ja, ich verstehe es nicht, weil ich finde, Deutschland ist ein Land von sehr vielen Superhirnen und Leuten, die was drauf haben und die exzellent ausgebildet sind. Und wir waren immer gut in Grundlagenforschung. Da waren wir richtig
sehr viel
gut.
Geld ausgeben, nebenbei gesagt. Mehr als andere Länder der Welt.
Ist ja auch gut so. Und dann schaffen wir es aber irgendwie im entscheidenden Moment nicht zu skalieren oder würgen es auf diese Art und Weise ab. Grundlagenforschung Batterie, Herr Diess, ist auch deswegen so wichtig, weil gerade in der Batterietechnologie gerade sehr faszinierende, interessante Dinge passieren. Sie sind, glaube ich, gerade beschäftigt mit einer Autobatterie, die mehr kann als einfach nur eine Autobatterie zu sein.
Ja, das ist richtig. Wir machen, aber da geht es eher um den Strompreis. Eine Batterieforschung ist wichtig, aber vor allem auch das Skalieren dann. Wir müssen das, und das müssen wir auch nach Europa bringen.
Das Skalieren müssen wir Unternehmen machen, nicht
Staat. Ja, natürlich. Da müssen Sie auch. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man das ganze Thema über Subventionen lösen kann. Das sollten wir auch nicht.
Nein, das sagt
aber
ja auch keiner hier.
Die Leitlinien vorgeben und die Richtung. Genau. Und da muss man auch die Richtung muss man auch mal eine Zeit lang halten, weil sonst wird es einfach schwierig, auch für die Industrie, wenn schnelle Richtungswechsel erfolgen. Sagt ein deutscher Philosoph, wenn du handeln willst, musst du die Tür zum Zweifel zumachen. Ja. Ja, und das gilt an der Stelle, finde ich, unbedingt. Und wir haben einfach Grund zum Handeln. Aber ich würde jetzt mich stärker auf die Zukunft. Was machen wir jetzt in der Situation, in der wir sind? Was machen wir? Und da kommt jetzt ein ganz toller Vorschlag, wo die Politik übrigens sehr unterstützt, auch ihre Partei, soviel ich weiß. Ja. Wir wollen das Auto nutzen, um im Netzwerk Strom zu speichern. Und heute ist ja Strom schon, wenn die Sonne scheint, extrem günstig. Durch den Markt, der Markt regelt es, die Energie wird durch den Markt immer günstiger. Je mehr Erneuerbare wir im Netz haben, desto günstiger wird der Strom. Und wir haben heute schon in Deutschland in dem Jahr wahrscheinlich um die 1000 Stunden mit negativen Strompreisen. Die muss man nicht negativ haben, aber die werden null sein. Mhm. Aber immer wenn die Sonne scheint, haben wir praktisch freie Energiekosten. Und das ist jetzt eine ganz interessante Neuerung für das Auto, weil bisher haben wir an der Tankstelle getankt. Das hat 1,50 bis 2 Euro gekostet, im Sommer ein bisschen mehr. Wenn man eine politische Krise hat, ein bisschen mehr. Und jetzt kriegen wir auf einmal eine wahnsinnige Varianz da rein. An der Schnellladesäule zahlen wir immer noch 80 Cent. Das ist fast wie tanken. Ja, ist viel zu teuer. Aber derjenige, der jetzt von der FDP gefördert so ein Solardach auf dem Haus hat, der produziert den Strom für 5 Cent. Ja, Auto braucht 20 Kilowattstunden für 100 Kilometer. Das heißt, er fährt für einen Euro. Genau. 100 Kilometer. Und jetzt kommt der nächste Schritt für den Mobility House in dem Unternehmen, wo ich mich da engagiert habe. Das ist ein Start-up. Wir wollen jetzt den Sonnenstrom mittags in die Autos laden. Ja, und abends dann, wenn der Strom teuer ist, ein bisschen was davon abgeben. Das führt dazu, dass wir den Autofahrer praktisch völlig freistellen können. Der fährt nicht mehr für 5 Cent, sondern für 0. Und führt auch dazu, dass wir im Stromnetz natürlich mehr Erneuerbare aufnehmen können, weil wir den zur richtigen Zeit absaugen und wir werden noch weniger Netzausbau bekommen. Und das sind aus meiner Sicht die Themen, ne, auf die wir uns konzentrieren müssen, jetzt die Chancen zu nutzen, ne, nicht festzuhalten an dem, was wir die letzten 40 Jahre gelebt haben, vom Diesel, von den Einspritzsystemen, sondern die Chancen der neuen Zeit zu nutzen. Und diese komplexen Dinge, da können wir durchaus vorne sein. Wir sind heute, ich komme gerade aus Paris, haben das mit Renault erstmals angekündigt, die ersten französischen Kunden fahren jetzt frei Elektroautos. Und da
das Einzige, was mich daran stört, ist, ich höre das Wort Renault und denke,
ja, natürlich, warum? Weil wir die deutsche Regulierung noch brauchen. Wir haben diese doppelten Netzentgelte, die müssen weg, aber Politik ist sehr unterstützend und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Monaten hinkriegen. Und dann hätten wir einen World First wirklich hier in Europa zu machen.
Herr Lanz, das ist übrigens, was wir gerade konkret tun, was Herr Dies vorschlägt. Das bidirektionale Laden werden wir freistellen von Netzentgelten. Das ist mir wesentlich lieber, dass jemand den Sonnenstrom von Dach reinkriegt, gegebenenfalls Strom sogar ins Netz zurückspeist, also das Netz stabilisiert, viel lieber als jede Subvention der Steuerzahler. Deswegen werden wir genau das tun. Daran sehen Sie meine Liebe zur Technologieoffenheit.
Ich sage ja, wir haben mit Liebe angefangen, wir sind fast am Ende und sind schon wieder bei Liebe. All you need is love und eine schöne Batterie. Wie weit sind wir denn beim autonomen Fahren? Sie waren gerade in San Francisco unterwegs, ne?
Ja, San Francisco, auch in China. Man muss ganz klar sagen, wenn es um das Thema Robo-Shuttles geht, ja, also Level-4-Fahrzeuge, da gibt es ein Unternehmen, das heißt Waymo in San Francisco.
Alphabet von Google.
Die sind aus unserer Sicht am stärksten, am besten unterwegs. In China gibt es auch einige Unternehmen, insbesondere Baidu ist da sehr stark. Und insbesondere
Baidu, Baidu. Auch kein klassischer Autobauer.
Das ist kein klassischer Autobauer.
Google, das ist das chinesische Google. Ein
chinesischer Suchmaschinenhersteller ursprünglich. Nun, ich würde jedem empfehlen, jetzt mal nach San Francisco zu gehen und sich über eine App einfach ein Taxi zu holen. Das kommt dann ohne Fahrer angefahren. Sie steigen dort ein und werden in dieser richtig schwierigen Verkehrssituation in San Francisco zu ihrem Ziel gebracht. Das ist schon kommerziell getrieben und das ist jetzt nicht irgendwie, dass da 3-4 Waymo-Taxis rumfahren, sondern es sind Hunderte dabei.
Ja,
und das ist der Riesenvorsprung. Ja, Waymo ist ein Unternehmen von Alphabet Google, die viel Geld auch investiert haben, um dieses Thema autonomes Fahren voranzutreiben. Was Ähnliches haben wir in China, in Deutschland. Haben wir leider drei bis fünf Jahre zurück. Gott sei Dank, Volkswagen versucht,
hier in Hamburg
das in Gang zu bekommen.
Hier in Hamburg sehe ich die.
Ja. München auch,
Autonomes Fahren sehe ich. Da sind immer so Testfahrzeuge rumfahren.
Da ist noch einer drin.
Bei uns sitzt noch einer drin, genau. Aber da sitzt
aber
keiner
mehr. Aber keine Beschwerde an die Politik. Wir haben hervorragende Rahmenbedingungen dafür.
Herr Kunkel, also das heißt...
Danke.
Sie als jemand abschließend gefragt, der sich auch sehr intensiv journalistisch irgendwie mit dem Automarkt auseinandersetzt. Ich habe neulich eine interessante Zahl gelesen. Da ging es um die Frage, ob wir sozusagen Car-Peak schon erreicht haben oder Peak-Car, wie auch immer wir es nennen wollen. Ja? Also die Frage, ob wir sozusagen den Höhepunkt, was Autoverkäufe angeht, praktisch hinter uns haben, wie beim Öl auch und bei anderen Dingen. Und da wurde darauf hingewiesen, dass wir mittlerweile 2 Millionen Autos weniger in Europa verkaufen als vor Corona. Ja. Das heißt, da ist unaufhaltsam eine Entwicklung im Gange, eher nach unten oder was passiert da?
Naja, also die Hersteller dachten, dass nach diesen Corona-Jahren das wieder nach oben geht und sich erholt. Aber das ist jetzt nicht passiert und auch die nächsten Jahre, so wie die Hersteller vorhersagen, wird zumindest, was jetzt Europa angeht, der Automarkt sich nicht mehr auf dieses Niveau erholen. Das ist ja eben auch eine große Rechnung von VW, worauf die jetzt eben diese möglichen Werksschließungen begründen, dass sie sagen, wir haben ja in Europa 500.000 Autos weniger, die wir verkaufen. Und dafür, wenn wir nicht mehr diese Autos verkaufen, brauchen wir einfach auch nicht mehr diese Werke. Von daher, wenn man auf den europäischen Markt guckt, muss man ganz klar sagen, da wird sich dieses Niveau auf absehbare Zeit nicht einstellen. In China ist es so, es wächst auch nur noch langsam im Moment, aber es wächst zumindest noch. Von daher muss man das immer für die einzelnen Länder sehen. Aber für Europa sieht es im Moment so aus, als wenn es nicht mehr so kommt.
Ja, also da ist sicher was dran. Wir haben natürlich Demografie in Europa. Das heißt, wir werden kein Bevölkerungswachstum, wir haben auch eine hohe Sättigung. Der Autobestand wächst zwar immer noch leicht, auch in Deutschland. Ne, die Leute haben immer noch mehr Autobesitz. Aber man kann in Europa jetzt kein großes Wachstum. Und dann hat natürlich Corona die Inflation auch Kaufkraft genommen. Genau. Ne? Auch nachhaltig Kaufkraft, weil die ist ja einfach, die ist neu verteilt. Wenn man mehr für Lebensmittel ausgeben muss, dann bleibt nicht mehr so viel fürs Auto. Aber China wird noch stark wachsen. China hat etwa die Hälfte noch von dem Autobestand wie Deutschland, also je 1.000 Einwohner
weniger als die Hälfte. Gut, die haben auch eigene Autobauer jetzt, dummerweise.
Ja, natürlich. Aber auch die Welt wird in Summe noch wachsen.
Sagen, Afrika ist, glaube ich, eine Chance zum Beispiel.
Aber in Europa haben wir sicherlich, da kann man nicht mit einem großen Wachstum rechnen. Okay. Qualitativ. Übrigens auch noch mal ein Grund, warum es so fatal ist, wenn wir zu Zöllen kommen. Weil die Zölle würden bewirken, dass man natürlich, muss es immer auch von der anderen Seite betrachten, die Chinesen würden alle Werke bauen hier in Europa. Die Werke würden sie aber nicht in Deutschland, Italien, Frankreich bauen, sondern natürlich in Tschechien, in Portugal vielleicht in der Türkei. Ne? Und damit würden wir noch mehr Überkapazitäten bekommen.
Genau.
Das wäre also für die Deutsche. Und ich muss auch da wirklich sagen, es ist auch komisch anzugucken, dass da ist die Industrie und die ganze europäische Industrie ist dagegen. Die Gewerkschaften sind dagegen. Und trotzdem sagt die Politik...
Nee, die Politik nicht. Frau von der Leyen sagt
Frau
das.
Von der Leyen habe ich als Teil der Politik.
Meine Partei ist nun ausdrücklich gegen diese Zölle.
Wir brauchen Zölle und das wäre wirklich ein fatales Urteil. Auch, man muss auch mal an den Konsumenten denken. Ne?
Am Ende bezahlt das. Genau. Also, danke sehr. Das war sehr munter und erkenntnisreich. Und ich habe große Liebe bei der FDP für Elektroautos gespürt. Ich bin sehr gerne hin. Ja, genau. Und das mit dem Forschungsetat kriegen wir auch noch hin. Ja, beim nächsten Mal auf jeden Fall. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.